Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite und danke für die liebe Begrüßung. Ja, Simon und ich, wir kennen uns auch schon ein paar Jahre, das stimmt, haben schon manches miteinander erlebt. Und ich musste heute denken, es ist immer schön, wenn man hierher kommt, also jetzt in meinem Fall, ich kann mich noch genau erinnern, wo wir durch diese Räume gegangen sind und haben gesagt, ja, sollen wir die wirklich mieten, sind die nicht zu groß und schaffen wir das? Das war noch bevor wir die Räume gemietet hatten damals, ja, und wenn man jetzt sieht, wir haben keine Bedenken haben müssen, dass die Räume zu groß sind. Und das freut mich, das macht mich dankbar, wenn man einfach sieht, was der Herr in den, all den Jahren getan hat. Es ist einfach ein Geschenk Gottes, dass er Gemeinde baut. Ja, und wir dürfen Teil davon sein. Ja, ich darf heute den Einstieg in eine Serie über Malachi machen. Also der Text wurde mir vorgegeben, das habe ich mir nicht selber rausgesucht und habe da aber die Herausforderung angenommen. Ich denke, das ist mal interessant, sich mit einem alttestamentlichen Text so zu beschäftigen. Und ich werde deshalb auch jetzt keine große Zeit verwenden, um eine riesen Einleitung und über Hintergründe und so weiter geben. Das kann man gut im Internet und in guten Kommentaren nachlesen. Dafür möchte ich nicht so viel Zeit jetzt aufwenden, sondern ich möchte mich auf seine Botschaft konzentrieren, die er uns weitergibt. Nur ein paar kurze Anmerkungen, dass wir wissen, worum es geht. Ja, das Buch Maleachi ist ja das letzte Buch im Alten Testament, zeitlich gesehen. In der hebräischen Bibel sind die Chronikerbücher am Ende, aber von der Zeit her ist Maleachi der letzte Prophet, durch den Gott zu seinem Volk geredet hat. Und deswegen steht es in unseren Bibeln auch am Ende vom Alten Testament. Nach Abfassung dieses Buches, nachdem Maleachi gesprochen hatte, hat Gott circa 400 Jahre nicht zu seinem Volk gesprochen. Gar nicht. Es war Totenstille zwischen Gott und seinem Volk. Erst als Johannes der Täufer kam, hat Gott wieder die Geschichte mit seinem Volk weitergeführt. Maleachi verfasste dieses Buch circa 100 Jahre nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft. Und die Frage war jetzt, was war der geistliche Zustand des Volkes zu der Zeit, als sie etwa 100 Jahre wieder da waren? Sie waren begeistert, sie wollten zurück nach Jerusalem, sie wollten den Tempel wieder bauen. Sie hatten den großen Wunsch, in ihr Land zurückzukehren. Aber ihr Verlangen, Gott treu nachzufolgen, blieb auf der Strecke. Nach circa 100 Jahren später, nach ihrer Rückkehr, entwickelte sich durch ihre religiöse Routine, die sie ausübten, eine Hartherzigkeit gegenüber der Liebe Gottes. Das war ihnen relativ egal. Das gehörte zu ihrem Lebensstil, der Tempeldienst und alles, ja. Aber das führte auch zu einer Abkehrung von dem Gesetz Gottes. Sie nahmen das nicht mehr so ernst. Wir werden es nachher sehen. Und dies war die Situation, in der Maleachi seine Prophetien hineinsprach. Das Volk war zwar nicht so schlimm wie zu manchen Zeiten der Könige, wo sie Götzendienst und so weiter betrieben hatten. Aber ihr Leben war geprägt von einer toten Liturgie und Werkgerechtigkeit, von der sie meinten, dass sie im Sinne Gottes sei. Und als Maleachi sie auf die vielen Missstände hinwies, da wollten sie nichts davon wissen. Sie antworteten mit ihren Fragen, ja, wo haben wir denn das gemacht, wo er Kritikpunkte ansprach? Die haben das gar nicht wahrgenommen. Für sie war das alles so in Ordnung, was sie getan haben. Wenn wir uns jetzt näher mit dem Buch Maleachi beschäftigen, da ist mir aufgefallen, wie viele Parallelen wir zur heutigen Zeit ziehen können. So wie damals die Juden eine recht gute Kenntnis von Gott hatten, hatte diese aber kaum einen Einfluss auf ihr Leben. Und so sehen wir heute auch, dass die Christenheit bei uns heute in weiten Teilen die Autorität Jesu Christi und der Bibel völlig in den Hintergrund gestellt haben. In vielen Gemeinden darfst du über alles predigen, aber nicht über 15 Minuten. Ja, dann ist dann schon zu viel. Weil das Wort Gottes, das, ja, es gehört ja noch irgendwie dazu von der Tradition her, aber richtig Einfluss auf unser Leben hat es ja oft nicht mehr. Und das finden wir leider in vielen Gemeinden. Und das war aber auch schon zur Zeit von Paulus so. Er schreibt dann 2. Timotheus 3, Vers 5, dabei haben sie den äußeren Schein von Gottes Furcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Glauben wir noch, dass Gott Leben verändert? Glauben wir noch, dass sein Wort Leben verändert? Und ich denke hier jetzt nicht zuerst an die großen Staatskirchen, die sich zum Teil schon kilometerweit von der Bibel entfernt haben. Und ein Wunder ist, dass die überhaupt noch die Bibel verwenden. Leider sehen wir das Phänomen auch in vielen freikirchlichen Kreisen. Man nennt sich noch Christ, man nennt sich sogar vielleicht bibeltreu und fragt doch nicht mehr nach seinem Willen. Oftmals ist man dabei, sich den gesellschaftlichen Strömungen unserer Zeit anzupassen. Man muss ja irgendwie mit der Zeit gehen. Und das hat dann zur Folge, dass man auch die moralischen Vorstellungen dieser Welt mehr und mehr übernimmt. Das geschieht jetzt nicht offen mit Ansage, das geschieht so subtil, so still und leise, ja, wenn ich mich von den Maßstäben der Bibel entferne. Und genau in solche Situationen hinein spricht Maleachi zu seinem Volk. Und deswegen spricht er auch zu uns. Und wir werden merken im Verlauf der Predigt, wie aktuell dieser Text auch in unser Leben hineinspricht. Ich möchte aber noch beginnen mit einem Vers aus Maleachi 1, und zwar den Vers 2, weil ich finde, der ist ganz wichtig, wenn wir auch diesen Text nachher betrachten. Oder Vers 1 und 2. Da heißt es, dies ist die Last, das Wort des Herrn an Israel durch die Hand Maleachis. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Und da kommt schon vom Volk die Antwort, wo sie sagen, aber ihr fragt, worin hast du uns geliebt? Und ich finde interessant, dass Maleachi seine kritikreiche Botschaft, seine Botschaft eigentlich als einen Weckruf verstehen. Er will seinem Volk nochmal sagen, wacht auf, kommt wieder zurück zu Gott. Ja, und das zeigt uns aber, dass Gott sein Volk nie verlassen hat. Er hat sich in der ganzen alttestamentlichen Geschichte, bis Maleachi, bis jetzt hin, hat er sich nie von seinem Volk abgewendet. Jeremia schreibt, und ihr kennt den Vers wahrscheinlich, Jeremia 31, Vers 3, von ferne her ist mir der Herr erschienen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade. Es ist diese ewige Liebe, mit der Gott sein Volk liebt. Auch wenn es heute nicht danach aussieht, Gott wird mit seinem Volk zum Ziel kommen. Gott hat sein Volk am Ende des Alten Testamentes nicht verworfen. Und wenn wir vorhin gebetet haben, ja, was in Israel abgeht. Ja, das ist schlimm, aber es erschreckt mich nicht, weil ich weiß, Gott wird mit seinem Volk zum Ziel kommen. Egal, was der Iran tut, egal, was die Türkei oder Russland oder irgendjemand tut. Gott wird mit seinem Volk zum Ziel kommen, weil es sein Volk ist. Und sein Volk muss noch durch viel Not und Leid gehen. Das lesen wir im Propheten Sechaja. Ja, sie müssen noch durch tiefe Not gehen, aber Gott wird sie am Ende erretten. Und er wird mit seinem Volk zum Ziel kommen. Und das gibt mir Mut, auch für Israel zu beten, weil es Gottes Volk ist. Jesaja schreibt auch und spricht zu Jakob selber, ja. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ja, auch das heutige Volk Israel gehört Gott. Es ist sein Volk. Und es ist ja beispielhaft in der Welt. Es gibt kein anderes Volk, das 2000 Jahre von der Bildfläche verschwunden war und jetzt wieder am gleichen Ort, mit der gleichen Sprache, mit der gleichen Religion da ist. Allein das ist ja schon ein Wunder vor unseren Augen. Ja, er hat sein Volk oft gezüchtigt, er hat sein Volk oft gerichtet. Er hat es durch viel Not gehen lassen, weil sie sich immer wieder abgewendet haben. Aber er hat sich nie von seinem Volk abgewandt. Er hat sie nie verworfen. Er hat immer mit einem Überrest weitergemacht. Und das wird auch am Ende so geschehen. Der Überrest wird sich auf einen Tag, in einem Moment zu Gott bekehren. Und deshalb kann Maleachi seine Kritik am Verhalten der Priester und des Volkes mit der Aussage beginnen, dass Gott sie liebt. Er steht immer noch zu ihnen. Und ich denke, das ist auch für unser Leben heute wichtig. Wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, wenn du sein Kind bist, dann liebt er dich mit dieser gleichen ewigen Liebe, mit der er sein Volk geliebt hat. Das schließt Züchtigung und Tadel nicht aus. Das schließt nicht aus, dass er uns auch durch Schwierigkeiten und Nöte hindurchführt. Das lesen wir im Hebräerbrief und ich lese da aus der neuen Genfer Übersetzung, die das sehr schön übersetzt hat. Hebräer 12, die Verse 5 und 6. Außerdem dürft ihr jedes ermutigende Wort in der Schrift nicht vergessen, das an euch als Kinder Gottes gerichtet ist. Mein Sohn, heißt es dort, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand erzieht. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren. Und wir merken das, wenn wir in die Kirchengeschichte schauen und viele große Gottesmänner anschauen. Durch wie viel Not sind sie gegangen? Wie hat Gott sie geformt, dass sie von ihm abhängig waren, dass ihr Leben in seiner Hand war? Das könnten wir an ganz vielen Beispielen studieren. Aber selbst diese Liebe Gottes zu seinem Volk haben die Priester zurückgewiesen und ihm ganz frech gefragt, worin hast du uns denn geliebt? Das war denen gar nicht mehr bewusst. So drehten die sich um sich selber. Und da merken wir schon, wie weit sie von ihrem eigentlichen Dienst als Priester abgewichen waren. Das Thema, das dieser Predigt überschrieben ist oder das mir vorgegeben wurde, lautet Gott ehren, aber richtig. Spannendes Thema. Ja. Und ich möchte drei Bereiche anhand dieses Textes ansprechen. Wir können nicht Vers für Vers durchgehen, dann würden wir heute Nachmittag noch hier sitzen. Aber ich möchte drei Bereiche herausgreifen. Ja. Und nun mag manch einer denken, ja gut, der Malachi sprach ja zu den Priestern, die den Tempeldienst taten. Wenn wir aber zurück ins zweite Buch Mose blicken, dann sehen wir, dass Gott eigentlich sein ganzes Volk als Priester berufen hat. Aber die Familie Aarons später den Dienst ausübte. In 2. Mose 19, Vers 6 lesen wir, ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Aus dem Neuen Testament? Was wird von uns als Kindern Gottes gesagt? 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Wir werden hier genau mit den gleichen Worten angesprochen wie das Volk Israel. Ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Auch wir gehören ihm. Er steht zu uns, auch durch Not, auch in Schwierigkeiten. Also wenn wir jetzt hier betrachten, was Malachi den Priestern schreibt, dann dürfen wir uns da auch sehr wohl angesprochen wissen, dass er auch durch sein Wort zu uns redet. Das Erste, was Malachi hier tadelt, ist, sie brachten auf dem Altar unreine Opfer dar. Das haben wir in den Versen 6 bis 8 gelesen. Ja, wo Malachi schreibt, ja, bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Er spricht der Herr der Herrscharen zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Auch wieder diese Frage, ja, wir sind doch unschuldig, womit haben wir es denn getan? Und da muss Malachi ganz deutlich werden, damit ihr auf meinem Altar verunreinigtes Brot darbringt. Und dann auch wieder die Frage, womit haben wir dich denn verunreinigt? Auch da begreifen sie gar nicht, was Gott eigentlich im Alten Testament oder in den Mosebüchern gesagt hat. Und er erklärt es ihnen nochmal. Und wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nichts Böses? Und wenn ihr ein lahmes oder krankes darbringt, ist das auch nichts Böses? Und dann gebraucht er dieses Bild vom Statthalter, ja? Ja, bringt das mal eurem Statthalter. Wir könnten heute sagen, vielleicht den Bürgermeister oder irgendwas. Bringt dem doch mal so ein krankes Tier. Wird der sich freuen? Da würden sie sich wahrscheinlich scheuen davor, das zu tun. Aber bei Gott, da spielt das keine Rolle. Und ich übersetze das mal in unsere Zeit. Vielleicht sagen wir, ja, Gott ist ja ein Gott der Liebe. Der nimmt das nicht so genau. Das reicht ja, was ich ihm bringe. Merken wir, wie aktuell dieser Text ist. Malachi beginnt ja sehr direkt mit einer klaren Aussage. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und einen Knecht seinen Herrn. Das sind ja auch so Dinge, die heute nicht mehr unbedingt so beliebt machen, wenn man solche Dinge sagt. Sage ich es mal so. Die Ehrfurcht oder Achtung der Kinder gegenüber den Eltern und auch die Achtung der Vorgesetzten durch die untergebenen Mitarbeiter gehören aber zu den fundamentalen Säulen gesellschaftlichen Zusammenlebens. Wenn das nicht mehr funktioniert, funktioniert auch Gesellschaft nicht mehr. Wo das nicht mehr gelebt wird, endet eine Gesellschaft in der Anarchie. Und dann sieht es aus wie zu der Zeit der Richter. Richter 21, Vers 25. Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel und jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und das erleben wir heute. Wir erleben heute, dass die Polizei keinen Respekt mehr bekommt, dass selbst Feuerwehren, Rettungsdienste angegriffen werden, wenn sie ihren Job machen. Wir sehen das vor unseren Augen, was hier passiert, wenn Ehrfurcht nicht mehr im Leben vorhanden ist. Deshalb hat Gott schon in den Geboten verheißen, dass wer seine Eltern ehrt, Segen erleben darf. Gott hat auf dieses Prinzip einen Segen gelegt. Und deshalb fragt mal der Achisu direkt, bin ich nun euer Vater? Wo ist meine Ehre? Bin ich Herr? Wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herr der Heerscharen zu euch Priestern. Durch ihre Handlungs- und Lebensweise machten sie Gott verächtlich. Sie stellten ihn als einen Gott dar, den ich nicht mehr ernst nehmen muss. Aus den Opfervorschriften im 3. Mose ging ganz klar hervor, dass nur makellose Tiere als Opfer dargebracht werden sollten. Aber das nahmen sie nicht mehr ernst. In 3. Mose zum Beispiel heißt es in Vers 19 und 20, Kapitel 22, Vers 19 und 20, der opfere, damit es für euch wohlgefällig angenommen wird, ein makelloses, männliches Tier von den Rindern, Schafen oder Ziegen. Ihr sollt nichts opfern, woran ein Gebrechen ist, denn es würde euch nicht wohlgefällig angenommen werden. Also sie hätten es vom Gesetz her eigentlich klar wissen müssen, dass es falsch ist, kranke, gebrechliche Tiere zu opfern. Ja, die Priester erlaubten es dem Volk, weniger als ihr Bestes zum Opfer zu bringen. Sie nahmen diese Opfer an. Und wenn sie Gott ein Opfer bringen wollten, so wären auch diese Tiere gut genug. Sie nahmen das Wort Gottes und seine Maßstäbe nicht mehr ernst. Und deshalb diese harte Tadel. Deswegen spricht Maleachi oder Gott durch Maleachi zu ihnen. Aber auch für uns heute ist es eine ernste Frage. Und es hat mich bei der Vorbereitung doch ziemlich herausgefordert. Und ich möchte uns einfach mal ein paar Fragen stellen zum Nachdenken. Die dürft ihr gerne mitnehmen. Ja? Liebe ich Gott wirklich von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Denken oder Gemüt, wie es heißt? Ist das bei mir wirklich so? Oder schleicht sich bei mir auch so Routine ein? Ja, ich gehe ja jeden Sonntag zur Gemeinde. Ist ja auch toll und ich genieße es da. Aber ist es noch wirklich diese tiefe Liebe zum Herrn, die mich dahin treibt? Was bedeutet es für uns als bekennende Christen, die jährlich hunderte Euro für Geschenke an sich selbst, Familie und Freunde ausgeben, aber Gott nur einmal wirklich einen 5-Euro-Schein zukommen lassen? Unsere Gaben an Gott zeigen, was in unserem Herzen ist. Und mir geht jetzt hier nicht um die Höhe, versteht das richtig, ja? Aber Jesus sagt selbst, denn in Matthäus 6, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wenn wir behaupten, Gott wirklich zu lieben, dann können wir das problemlos mit unserem Scheckbuch oder Bankkonto nachweisen. Wir können das zeigen damit. Da gibt es jetzt kein Gesetz, versteht mich nicht falsch. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ja, ich kann damit meine Liebe zum Herrn ausdrücken. Aber es geht weit über das hinaus. Wie sieht es mit deiner Zeit aus? Bist du bereit, deine beste Zeit dem Herrn zur Verfügung zu stellen, dann wenn du am fittesten bist? Nutzt du die beste Zeit für deine Beziehung zum Herrn? Nutzt du deine beste Zeit, um Gott zu dienen in der Gemeinde? Stelle ich da mein Bestes an Zeit zur Verfügung? Wie sieht es mit deinen Begabungen und Fähigkeiten aus? Nutzt du sie in erster Linie für deine Karriere und zum Wohlergehen? Bist du bereit, auf einen Karriereschritt zu verzichten, um für den Herrn zur verfügbar zu sein? Ganz praktische Fragen, die uns hier herausfordern, unser Bestes für den Herrn zu geben. Wie sieht es mit deinem Zuhause aus? Ist es ein Ort, wo Menschen hinkommen können und spüren, dass du ein offenes Haus oder Wohnung hast? Ist es ein Ort, wo Menschen hinkommen, Gemeinschaft erleben und sehen können, wie du zu Hause mit Gott lebst? Ich durfte in so einem Elternhaus aufwachsen. Meine Eltern, die hatten fast jeden Sonntag Besuch, weil wir wohnten gegenüber vom Gemeindehaus und ja, bin dadurch geprägt worden. Aber das ist ein Segen. Es ist Arbeit, aber es ist auch ein Segen. Oder auch eine andere Frage, wie sieht es mit deiner Freizeit aus? Ist das eine Zeit, die du für dich nutzen willst und Gott dir nicht reinreden darf? Da will ich mal tun, was ich will. Sind Hobbys und Vergnügungen wichtiger, als diese Zeit für Gott zu nutzen? Wie gesagt, mir geht es hier nicht um ein Gesetz, mir geht es hier einfach um eine Haltung. Ja? Bin ich wirklich bereit dazu? Wir merken hier schon ganz deutlich, wie dieser Text auch in unser Leben hineinspricht und uns herausfordert, unser Bestes zu geben. Wenn wir nicht bereit sind, unser Bestes Gott zur Verfügung zu stellen, dann kommt es einer Verachtung Gottes gleich. Er steht dann nicht an erster Stelle. Das hat mich selber getroffen. Ja, wenn ich Gott nur zweitrangig behandle, dann verachte ich ihn eigentlich. Das hat mich selber schwer getroffen. Ich dachte, nee, da möchte ich dran arbeiten. Ich möchte Gott an erster Stelle haben. Gott selbst akzeptierte ihren Priesterdienst nicht, weil sie voller Hochmut und total von sich selbst überzeugt waren. Sie waren sich keiner Schuld bewusst. Und deshalb auch ihre fast frechen Fragen auf die Kritik Malachis. Worin hast du uns geliebt? Womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Womit haben wir den Dienst verunreinigt? Die waren sich einfach nicht bewusst. Die fragten einfach fast anklagend zurück und sagten, warum? Ist doch alles in Ordnung bei uns. Aber wir merken, falscher Dienst und falsche Motive ehren Gott nicht. Das dient nicht zur Ehre Gottes, weil er nicht mehr im Mittelpunkt steht. Er ist nur noch Beiwerk. Das war ein sehr deutlicher Kritikpunkt. Aber ein weiterer gravierender Kritikpunkt wird uns genannt in Kapitel 2. Sie verachteten das Privileg, Priester zu sein. Und nun, ihr Priester, dieses Gebot gilt euch, wenn ihr nicht hören wollt und ihr es euch nicht zu Herzen nehmt, meinen Namen die Ehre zu geben, spricht der Herr. Der Herr scharen, so schleudere ich den Fluch gegen euch und so weiter. Er sagt hier, wenn ihr es euch nicht zu Herzen nehmt, meinem Namen die Ehre zu geben. Das war ihnen gleichgültig. Sie nahmen es nicht mehr als eine Berufung an, ein Priester zu sein. Sie nahmen es als selbstverständlich hin und hatten für den Tempeldienst selber nur noch Geringschätzung übrig. Es war ihr Job, den sie verrichteten. Aber es war keine Berufung mehr in ihrem Leben. Es war einfach nur ein Job, den sie machten. Sie hatten ja auch gewisse Vorteile dadurch. Für sie wurde gesorgt, sie bekamen Essen und so weiter. Das war ja auch rein menschlich gesehen ein toller Job eigentlich. Ja? Aber es war eben nur noch ein Job. Es war keine Berufung mehr. Sie nahmen ihre priesterlichen Privilegien als selbstverständlich hin und vergaßen den gnädigen Bund, den Gott durch Aaron und seinen Enkel Pinhas mit ihnen geschlossen hatte. Und in Versen 4 und 5 sehen wir ja, wie dieser ursprüngliche Dienst aussah und wie er auch jetzt hätte noch aussehen sollen. Und ihr sollt erkennen, dass ich euch dieses Gebot gesandt habe, damit mein Bund mit Levi bestehe. Die Leviten waren ja für den Priesterdienst zuständig. Spricht der Herr der Heerscharen, mein Bund mit ihm war Leben und Friede und ich verlieh ihm beides, damit er mich fürchtete. Und jetzt heißt es, und er fürchtete mich auch und hatte Ehrfurcht vor meinem Namen. Das war der große Unterschied. Sie fürchteten Gott nicht mehr und sie hatten keine Ehrfurcht mehr. Deshalb war ihr Dienst verächtlich und sie nahmen die Berufung, Priester zu sein, als selbstverständlich hin und hatten für den Tempeldienst eben nur noch Geringschätzung übrig. Es war eigentlich ein großes Vorrecht, eine Berufung, ein Priester zu sein, am Altar dienen zu dürfen und im Tempel dem Volk das Gesetz Gottes zu lehren. Hesekiel schreibt uns in seinem Buch, Kapitel 44, Vers 23, was die Priester tun sollen. Sie sollen mein Volk unterscheiden lehren zwischen Heiligem und Unheiligem und ihm den Unterschied erklären zwischen Unreinem und Reinem. Das sie aber hatten sie verlernt. Sie taten das, was die Leute wollten. Sie richteten sich nach der Menge. Sie richteten sich nicht mehr nach dem Wort Gottes. Denn ihnen war es egal, wenn das Tier krank war. Hauptsache, sie brachten was. Sie fürchteten Gott nicht mehr. Sie behandelten die heiligen Gegenstände wie Alltagsdinge, weil ihre Herzen nicht mit Gott im Reinen waren. Der schottische Romanschriftsteller Georg MacDonald sagte einmal, nichts ist so abstumpfend gegenüber dem Göttlichen wie ein gewohnheitsmäßiger Umgang mit den Äußerlichkeiten geistlicher Dinge. Ich lese es nochmal. Nichts ist so abstumpfend gegenüber dem Göttlichen wie ein gewohnheitsmäßiger Umgang mit den Äußerlichkeiten geistlicher Dinge. Die Priester verrichteten keinen geistlichen Dienst mehr, sondern führten lediglich nur noch geistliche Rituale durch. Hohle, religiöse Formalitäten, die den Herrn abstießen. Dem Herrn ekelte davor. Sagt er, diesen Dienst will ich nicht. Und deshalb sagt Maleachi ihnen dann in Vers 10, Kapitel 1, es soll doch lieber gleich jemand von euch die Türen des Tempels schließen, damit ihr nicht vergeblich mein Altarfeuer anzündet. Ich habe keinen Wohlgefallen an euch, spricht der Herr, der Herrscharen. Und die Opfergabe, die von euren Händen kommt, die gefällt mir nicht. Ja, es wäre besser, den Tempel dicht zu machen, lieber gar keine Religion als solch eine Religion, die Gott nicht das Beste gibt. Wenn es unsere Meinung ist, dass wir annehmen, dass Gott mit billiger und halbherziger Anbetung zufrieden ist, dann kennen wir den Gott der Bibel nicht, von dem wir vorher gesungen haben, der heilig ist. Ein Gott, der uns ermutigt, weniger als das Beste zu geben, wäre gar nicht der Anbetung und Verehrung wert. Dann wäre er nicht Gott. Was bedeutet das nun wieder für uns? Ich erinnere an einen Vers aus Epheser 4, Vers 1, wo Paulus schreibt, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Wir haben uns nicht selber zu Kindern Gottes gemacht. Es war nicht deine Entscheidung für Jesus, die dich zu Kind Gottes gemacht hat. Es war, dass der Heilige Geist vorher dich von Sünde überführt hat und Gott dir den Glauben geschenkt hat. Epheser 2, Vers 8 lesen wir das. Auch der Glaube ist eine Gabe. Das war nicht dein Werk, das war Gnade, das war Berufung. Gott hat dich berufen, Teil seiner Gemeinde zu sein. Und vorhin haben wir in 1. Petrus 2, Vers 9 gelesen, dass wir ein auserwähltes Geschlecht sind, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. Seht diese Worte an, berufen, erwählt, heilig. Wir sind abgesondert für ihn. Aber auch das stellt uns wieder Fragen, denen wir uns stellen müssen. Ist dir dein Leben als Christ zu einer Selbstverständlichkeit und vielleicht sogar Tradition geworden? Du gehst schon 20 Jahre in die Wendlinger Gemeinde. Ja, das gehört jeden Sonntag dazu. Unter der Woche auch noch ein paar Veranstaltungen. Aber bist du dir deiner Berufung noch bewusst? Dass du hier hinein berufen worden bist, ein Kind in die Familie Gottes. Da geht es nicht um Wendlingen, da geht es um die Familie Gottes. Ein Kind Gottes zu sein. Bist du dir noch bewusst, dass es allein Gottes Liebe und Gnade war, die dir den Glauben geschenkt und zu einem Kind Gottes gemacht hat? Wir kommen gerade von Ostern her. Wir haben betrachtet, was es Jesus gekostet hat, diesen Weg freizumachen. Und er war bereit, den Plan des Vaters, den er vor Ewigkeit entworfen hat, auszuführen. Er war bereit zu sagen, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er hat den Preis bezahlt und deswegen sind wir wertvoll. Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil er uns teuer erkauft hat. Und weil er bereit war, den Plan des Vaters auszuführen. Was bedeutet das für uns als Gemeinde? Ist es für dich ein Verein, wo du dazugehörst und wenn du Aufgaben hast, deinen Job machst, damit die anderen zufrieden sind? Ich stelle einfach mal so provokative Fragen. Ich weiß, ich kenne euch nicht, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ja, aber vielleicht hilft es ja mal, sich selbst zu hinterfragen. Bringst du dich in die Gemeinde ein, weil es halt dazugehört und es dir vielleicht ein wenig Anerkennung bringt, weil du einen tollen Job machst? Ist das vielleicht für dich ein Teil deiner Tradition, dass man zum Gottesdienst geht und damit dadurch sein Gewissen beruhigt? Auch eine Frage an die, die eine Leitungsfunktion in der Gemeinde innehaben. Und damit meine ich auch Hauskreisleiter und das geht nicht nur um die Ältesten oder irgendetwas. Ja? Jeder, der eine Leitungsfunktion hat. Ist euch bewusst, welch eine hohe Berufung es ist, in der Gemeinde des allmächtigen Gottes eine Leitung oder Hirtenfunktion zu haben? Das ist eine Berufung. Gott schätzt dich wert, dass du diesen Dienst tun darfst, weil er dich dazu befähigt, nicht weil du so gut bist, sondern weil du den Heiligen Geist in dir hast, der dich befähigt, diesen Dienst auszuführen. Ist es euch, und da schließe ich mich vollkommen selbst mit ein, bewusst, welch eine hohe Berufung es ist, hier vorne zu stehen, Gottes Wort weiterzusagen zu dürfen? Bin ich mir auch der Verantwortung bewusst? die damit zusammenhängt. Wenn wir uns dessen bewusst sind, dann sind wir auch in der Lage, unseren Dienst, egal welchen wir tun, zur Ehre Gottes auszuführen. Dann ehren wir Gott damit. Die Priester damals taten es nicht, im Gegenteil. Sie ermutigten die Leute sogar, entgegen dem Gesetz zu handeln. Und deswegen diese deutliche Aussage in Malachi 1, Vers 14. Nein, verflucht sei der Betrüger, der in seiner Herde ein männliches Tier hat und ein Gelübde tut und dann doch dem Herrn ein verdorbenes gibt. Ja? Die hatten gute Tiere, aber nee, das kann ich euch selber vielleicht besser verkaufen. Ja? Das Zweitrangige, mit dem kann ich eh nicht viel anfangen. Das ist noch gut genug fürs Opfer. Denn ich bin ein großer König, spricht der Herr der Herrscharen, und mein Name ist gefürchtet unter den Heidenvölkern. Selbst da sehen wir schon einen Hinweis darauf, dass Israel zur Seite gestellt wird und einmal die ganzen Nationen auch das Evangelium hören. Gibt's noch mehr Verse in Malachi, ja? Aber ja, kommt ja noch mehr von Malachi jetzt, ne? Aber sie nahmen das Gesetz nicht mehr ernst. Und das führt uns zum letzten Kritikpunkt, den ich nennen möchte hier in der Rede Malachis. Sie wandten sich von Gottes Gesetz ab. Sie nahmen das einfach nicht mehr ernst. Und wenn ich etwas nicht mehr ernst nehme, wende ich mich davon ab. Ich bin vielleicht nicht dagegen, aber es hat für mich keine Bedeutung mehr. Vers 6 in Kapitel 2. Das Gesetz der Wahrheit war, da beschreibt er noch, wie das zur Zeit Levis war. Ja, das Gesetz der Wahrheit war in seinem Mund und nichts Verkehrtes wurde auf seinen Lippen gefunden. Er wandelte mit mir in Frieden und Aufrichtigkeit und viele brachte er zur Umkehr von der Missetat. Denn die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren. Und aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen, denn er ist ein Bote des Herrn der Herrscharen. Und jetzt wieder das Gericht oder die Anschuldigung. Ihr aber seid vom Weg abgewichen. Ihr seid schuld, dass viele im Gesetz zu Fall gekommen sind. Ihr habt den Bund mit Levi missbraucht, spricht der Herr der Herrscharen. Sie sind abgewichen davon. Sie sind vom Maßstab Gottes abgewichen. Alles, die Verse 6 und 7, die ich zuerst gelesen habe, sie beschreiben den vollkommenen Diener Gottes. Sie beschreiben so, wie der Dienst ausgeführt werden soll. Ja? Wahrheit auf ihren Lippen, Gehorsam in ihrem Wandel, Gemeinschaft mit Gott, das Bedürfnis, andere zum Herrn zu führen. Alles Dinge, die wir auch als neutestamentliche Priester anwenden dürfen. Die gelten für uns genauso. Da merken wir wieder, wie aktuell das ist. Aber die Priester zur Zeit Malachis waren von diesem Maßstab abgewichen und weit entfernt. Sie fragten nicht mehr, was Gott sagt, was sein Gesetz sagt. Vielmehr passten sie das Gesetz ihren Lebensumständen an. Und damit sind wir wieder bei heute. Was hat das mit uns heute zu tun? Leider muss man auch in christlichen Kreisen feststellen, dass die Bibel immer mehr den menschlichen Bedürfnissen angepasst oder aber auch ausgeklammert wird. Man biegt das so zurecht, dass das für mich passt. Und Dinge, die mir nicht passen, die lasse ich gleich ganz weg. Auch da möchte ich uns wieder fragen, wie sieht es da bei dir aus? Welche Rolle spielt die Bibel in deinem Leben? Ist sie nur am Sonntagmorgen wichtig, dass du sie unterm Arm hältst? Ist ja heute nicht mehr ganz so, weil viele eine elektronische Bibel haben. Ja, aber zeigst du sie nur, damit die anderen denken, wie geistlich du bist? Ist sie nur dann wichtig? Paulus schreibt uns etwas anderes in Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Und beachtet mal, was Paulus hier sagt. Er sagt hier nicht, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Er sagt, lasst das Wort Christi reichlich in euch wohnen. Das heißt, ich beschäftige mich damit. Ich studiere es, ich lese es, ich denke darüber nach. Ich wende es an. Das heißt, was bedeutet es, wenn Paulus hier sagt, lasst das Wort Christi reichlich in euch wohnen? Damit verbunden ist die Frage, prägt das Wort Gottes meine Gedankenwelt? Deswegen soll das ja sein. Weil meine Taten entspringen meinen Gedanken, egal was ich tue. Da gehen Gedanken voraus. Und wenn meine Gedankenwelt von den Maßstäben der Bibel geprägt ist, dann ist auch mein Leben von den Maßstäben der Bibel geprägt. Noch nicht in Perfektion. Wir sind noch nicht perfekt. Wir sind noch unter der Sünde. Wir haben noch den sündigen Leib, der uns immer noch zwickt und zwackt. Ja? Aber wenn wir unser Denken mit dem Wort Gottes füllen, dann wirkt sich das auf unser Handeln aus. Und dann ist es kein Krampf. Dann ist es natürlich, weil es unsere Gedanken prägt und von daher kommt. Ja, woher nehme ich meine Maßstäbe? Und ich habe mir auch so ein paar Dinge aufgeschrieben. Mein Umgang mit meinem Ehepartner. Ha, spannende Frage für mich als Mann. Liebe ich meine Frau, wie Christus die Gemeinde liebt? Boah. Die Männer haben viel höheren Anspruch wie die Frauen. Die Frau muss sich nur dem Mann unterordnen. Ist auch schwer genug, ja? Aber wenn ein Mann seine Frau liebt, wie Christus die Gemeinde liebt, dann ist es für die Frau keine Unterordnung mehr, dann lebt sie gern mit ihm zusammen. Wir müssen das im Zusammenhang sehen, ja? Das wird aber heute oft so negativ verkauft. Und man will sich auch in christlichen Gemeinden der feministischen Richtung anpassen. Ja, die Frauen sind gleich. Nee, die Frauen sind gleichwertig wie Männer. Männer und Frauen sind gleichwertig, aber sie haben verschiedene Rollen. Und das hat Gott festgelegt, das haben nicht wir festgelegt. Und wenn man das gleich machen will, dann weicht man vom Maßstab Gottes ab. Die Erziehung unserer Kinder. Ja, woher nehmen wir unsere Maßstäbe für Kindererziehung? Sind das all die aktuellen Zeitschriften, die es gibt, die uns alles Mögliche und Unmögliche verheißen wird, wie man es machen kann und was gut ist? Oder bin ich noch bereit, Maßstäbe der Bibel anzuwenden? Wie verhalte ich mich am Arbeitsplatz? Gelten da für mich die Maßstäbe der Bibel? Oder versuche ich mich durchzuschlängeln, dass ich möglichst gut dastehe? Viele Fragen. Ja? Umgang mit meiner Freizeit. Ist auch meine Freizeit geprägt vom Umgang mit dem Wort Gottes, mit den Gedanken des Wortes Gottes? Womit verbringe ich meine Freizeit? Wie verbringe ich sie? Umgang mit meinem Besitz und so weiter und so weiter. Wir könnten hier noch viele Fragen stellen. Auch hier merken wir wieder, wie aktuell dieser Text ist, der in unser Leben hineinspricht. Gott ehren, aber richtig. Wie ehre ich Gott richtig? Ich lese dazu nochmal die Verse 6 und 7, Kapitel 2. Das Gesetz der Wahrheit war in seinem Mund und nichts Verkehrtes wurde auf seinen Lippen gefunden. Er wandelte mit mir in Frieden und Aufrichtigkeit und viele brachte er zur Umkehr der Missetat. Denn die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren. Und aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen, denn er ist ein Bote des Herrn der Heerscharen. Und wir alle sind Boten in dieser Welt. Wir alle sind Herausgerufene, die Gott in seine Gemeinde gerufen hat. Gott ehren bedeutet mehr, als nur am Sonntagmorgen Loblieder zu singen. So schön wie das ist und so wichtig wie das ist, Gott anzubeten, auch in Liedern. Eine ganz tolle Möglichkeit. Aber Gott ehren bedeutet, dass ich mein Denken mit dem Wort Gottes fülle, damit mein Handeln im Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber Gottes Wesen in meinem Leben widerspiegelt und ihn ehrt. Das ist wirklich Gott ehren. Und das hat mit Gehorsam zu tun. Das hat mit Disziplin zu tun. Wir sind gerade in der IBC in Stuttgart, International Baptist Church, wo ich dazu gehöre. In der Männerarbeit haben wir ein Buch durchgenommen. Gibt es auch in Deutsch, Mann mit Profil. Oder Disciplines of a Godly Man in Englisch. Wo der Autor viele Dinge anspricht im Leben eines, und das könnten Frauen genauso lesen. Das gilt eigentlich für beide, ja. Disziplin gehört für mich als Kind Gottes dazu. Paulus sagt auch in 1. Korinther 9, ja, ich zähme meinem Leib, damit ich nicht anderen verächtlich werde. Wenn unser Denken mit dem Wort Gottes gefüllt ist, dann hilft uns das, ein Leben zur Ehre Gottes zu führen. Und dann merken wir das vielleicht manchmal gar nicht. Aber Gott gebraucht es im Leben anderer Menschen. Ich möchte schließen mit zwei Versen aus Johannes 4, wo Jesus das selber so zusammenfasst. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Geist, mein Denken, Wahrheit, das Wort Gottes, die gehören zusammen. Wir können es nicht trennen. Und das ist der Weg, den Gott ausgewählt hat. Es ist nicht mein Weg, den ich euch empfehle. Es ist der Weg, den Gott festgelegt hat. Er hat sich uns geoffenbart in seinem Wort. Und er fordert von uns, dass wir uns seinem Wort öffnen, dass wir sein Wort aufnehmen. Das ist unser Teil, den wir dazu beitragen. Aber dann dürfen wir ein Leben zur Ehre Gottes führen. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir heute Morgen von ganzem Herzen dafür danken, dass du uns berufen hast, ein Teil deiner Gemeinde zu sein. Ja, die Bibel sagt, von uns aus hätten wir dich nicht mal selber gesucht, sondern du hast uns gesucht, du hast uns zu dir gezogen. Du hast uns Menschen in den Weg gestellt, die uns das Evangelium gesagt haben. Und du hast uns den Glauben geschenkt, dass wir darauf reagieren durften. Und Vater, wenn wir jetzt diese Botschaft von Maleachi betrachtet haben, so möchte ich dich bitten, dass du mir, dass du uns hilfst, nicht in Gleichgültigkeit, in Selbstverständlichkeit zu verfallen, sondern dass wir uns bewusst sind, welch eine hohe Berufung wir haben, dass du uns berufen hast, dein Kind zu sein und zu deiner Ehre zu leben. Und du befähigst uns dazu durch deinen Heiligen Geist, der in uns wohnt. Danke, lieber Vater, für deine unendliche Liebe zu uns, für diese ewige Liebe, mit der du uns geliebt hast. Wir loben und preisen dich dafür. Amen.